Skifahren auf der ganzen Welt, Skiing Around the World, das ist das Lebensmotto meines heutigen Gastes im Radio Salzburg Café und das ist auch der Titel seiner Bücher. Er ist auf allen Kontinenten dieser Erde Ski gefahren, hat über 650 Skigebiete in 75 Ländern getestet und darüber berichtet, als sogenannter Ski-Bam. Jimmy Patterson ist heute bei mir. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich wünsche dich auch guten Morgen.
Du bezeichnest dich selber als Ski-Bam. Jetzt hätte ich versucht, dafür eine deutsche Übersetzung zu finden. Ist mir nicht gelungen. Wie kann man denn diesen Begriff am besten übersetzen?
So, ein Bam ist eine arme Person ohne Arbeit. In die 30er Jahren, in der Depression, war viele sogenannte Bums, die sind auf dem Frachtwagen mit dem Zug reingeschwindelt und von Platz zu Platz und besitzen
haben. Also so
haben.
Vagabunden?
Ja, aber ein Bummler, heißt das nicht Bummler? Und ein Ski-Bummler, ich würde sagen, aber das ist jemand, der hat vielleicht dem Wahl gemacht, dass er nicht dem Corporate-Leiter aufsteigen würde und ist lieber Skifahren der Wichtigste. Und das heißt, er kann nur entweder, dass er arbeitet mit Skifahren, dass er kann den ganzen Winter im Skigebiet bleiben, oder dass er arbeitet in die anderen Teile des Jahres, genug Geld spart, dass er sehr billig den Winter irgendwie unterbringen können und kann jeden Tag Skifahren.
Über deine Ski-Bam-Geschichte werden wir heute noch sprechen. Du hast auch zu mir gesagt, wir müssen uns duzen, weil zu einem Ski-Bam sagt man einfach du.
Ja, na sicher.
Du bist 1973 nach Hinterglemm gekommen als Skilehrer. Warum eigentlich in Salzburger Land?
Ja, so meine Mutter war die erste Skilehrerin, so die erste weibliche Skilehrer in Kalifornien. Das heißt, sie hat die amerikanische, so staatliche Prüfung gemacht. Sie war in Österreich geboren, in Wien, aber die Familie waren Juden und die mussten 39 so schnell wie möglich weg. Ja, so sie und mein Vater waren Norweger. Könnte auch Skifahren, nicht so gut wie die Mutter. Und die haben mir zum Skifahren beigebracht, natürlich schon mit 2 Jahren. Und das war vielleicht ein Vorbild in dem Sinn, dass sie Skilehrerin war. Trotzdem, dass ich habe nie gesucht, das Arbeit, und ich habe nicht gedacht, so eine Ausbildung oder sowas. Aber das ist so zufällig passiert, dass ich war fertig mit meinem Studium als Geschichtslehrer. Ich habe in Los Angeles studiert und wollte, bevor ich so eine ernste Job nehmen würde als Lehrer, dass ich einmal einen Winter im Alpen verbringen würde. Und dann habe ich einen Freund von Wien, die ich habe im Sommer kennengelernt, vor ein paar Jahren vorher, und einen Brief geschrieben und habe nur gefragt, ob wir können zusammen treffen irgendwo zum Skifahren. Und der hat vorgeschlagen, ja, ich habe Arbeit als Skilehrer, vielleicht kann ich dich auch einen Job. Das war zufällig.
Also. Aber dieser Beginn als Skilehrer in Hinterglemm war dann eigentlich der Anfang einer langen Reise. Du bist auf jedem Kontinent dieser Erde Ski gefahren. Was hat dich so neugierig gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ein neugieriger Mensch und natürlich, wenn du nur den besten Skifahren suchst, musst nicht weiter als die Alpen fahren oder kannst sicher im Rocky-Gebirgen in Amerika oder ein paar andere Stellen, aber im Alpen hast du alles, in der Schweiz und Italien, Österreich und Frankreich. Aber die Kulturen sind so interessant und das war eine Art, dass ich könnte diese Länder besuchen, Leute kennenlernen, Kultur kennenlernen, mit auch ein interessantes Seitenziel.
Nämlich dort überall auch Ski zu fahren, und daraus wurde dann doch ein Beruf. Du wurdest Skijournalist, du hast deine Reisen dokumentiert und darüber in Magazinen geschrieben und ganz viele Abenteuer erlebt, über die wir gleich noch weiterreden. Das Radio Salzburg Café heute mit Jimmy Pettersson. Sie hören das Radio Salzburg Café. Schönen guten Morgen. Jimmy Pettersson, deine Reisen in über 650 Skigebiete dieser Welt hast du dokumentiert und fotografiert. Sie füllen zwei dicke Bildbände mit insgesamt über 1000 Seiten voller Abenteuergeschichten.
Ja, I mean, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, habe viel Glück gehabt, dass das alles irgendwie passiert ist. Weil man hat das nie im Leben vorgestellt. Es ist einfach so passiert. So, ich war ein Skijournalist, plötzlich, ohne Absicht fast. Und ich habe gedacht, okay, warum bin ich erfolgreich? Weil Fotos waren, ja, okay, aber war sicher viele bessere. Und Schreiben habe ich nie als Journalist vorher gemacht. Trotzdem, ich habe eine okay Ausbildung als Geschichtslehrer, also ich kann schreiben. Und der Grund, warum das erfolgreich war, war sicher, dass es war so exotische Länder, wo nicht so viele andere Journalisten war.
Zum Beispiel für mich sehr faszinierend, wie kommt man auf die Idee, nach Indien zu reisen, um dort Ski zu fahren?
Well, ja, wann ich angefangen habe mit all diesen Sachen, es war in jedem Fall vor dem Internet. So, Indien, es gab eine damals, und vielleicht noch immer, aber so eine berühmte Steilskifahrer, so Extremskifahrer aus der Schweiz, Sylvain Soudan, war immer wieder da in die 80er Jahren im Skimagazins und so weiter. Und da habe ich was gelesen, dass er hat angefangen mit Hubschrauber-Skifahren in Indien, im Kaschmir. Skifahren in den Himalayas war ganz neu. Und er war auch, man kann fast sagen, er war auch ein Skibum. Er ist sehr berühmt geworden, ist in dem Guinness-Rekordbuch. Aber er war jemand, der liebt Skifahren und hat irgendwie seinen eigenen Weg gefunden, erfolgreich zu sein.
Wobei Skifahren mit dem Heli klingt ja noch fast luxuriös, wenn man da hinaufgebracht wird.
Ja, na sicher, es ist luxuriös, aber
wie hat da die indische Bevölkerung auf euch reagiert, wenn da plötzlich so Typen gekommen sind mit Skiern?
Naja, so im Kaschmir, das ist schon ein Teil Indien, wo es gibt Gebirge überall und Schnee. Natürlich, Skifahren selber ist nicht in der indischen Kultur. Die Leute, wenn du jetzt, ich war zum letzten Mal, wir haben ein Fernsehprogramm gemacht über Skifahren im Kaschmir, und das war vielleicht 2008, so das ist schon mehrere Jahre nachher. Die Skigebiet, die richtige Skigebiet da heißt Gulmarg, und das ist auch ein super interessant für eine Freerider, kann man sagen, weil es gibt nicht sehr viel mit Pisten.
Sehr wohl, glaube ich, gibt es Pisten. Im Iran würde man sich auch nicht vorstellen, du warst in Teheran Skifahren, da gibt es gleich in der Nähe der Stadt eine Gondel hinauf auf den Berg.
Ja, der Schah, der Machthaber war so von
damals noch Persien?
Ja, von 53 bis 79 oder wenn der Revolution kam. Der war ein begeisterter Skifahrer, der war immer im St. Moritz, jeden Winter als Stammgast. Und er hat dann diese Skigebiete im Iran aufgebaut. Aber genau, ja, die besten Skigebiete sind nicht weit, sind vielleicht 1,5, 2 Stunden von Teheran. Aber im Teheran selber gibt es diese Gondelbahn und es geht, ich glaube, mehr als 2000 Höhenmeter von der Stadt bis zum sehr hohen Gebirge. Ich glaube, normalerweise kannst du nicht ganz bis Stadt runterfahren, aber du kannst vielleicht 1200 Höhenmeter fahren und dann mit dem letzten Gondel wieder wieder runter.
Skifahren im Iran, das wird noch getoppt mit Skifahren in Nordkorea. Was du dort alles erlebt hast, darüber reden wir weiter nach den Radio Salzburg Nachrichten um 8:30. Das Radio Salzburg Café mit Jimmy Peterson. Jetzt ist es ja so, dass wir Österreicher das Skifahren eigentlich für uns beanspruchen, als Nationalsport sehen. Nicht ohne Grund sind auch mitten im Lockdown die Lifte offen. Skifahren hat einen hohen wirtschaftlichen Faktor hierzulande, aber natürlich auch einen Erholungszweck. Welchen Stellenwert hat denn das Skifahren in so exotischen Ländern wie dem Iran zum Beispiel, über den wir vorher schon gesprochen haben?
Ja, interessanterweise, wenn du kommst nach Tizin, es gibt ein Schild, so ein Billboard, gleich beim Willkommen. Und da ist eine Foto von der Ayatollah. Und es ist geschrieben auf Englisch und auf Persisch. Die Ayatollah sagt, dass Skifahren ist eine gute Sache für die Leute oder sowas ähnlich. Es ist akzeptiert politisch. Außerdem, es war viele Jahre, dass es war Piste für Damen und andere Piste für Männer. Jetzt, wann wir da waren, das war nicht mehr, man könnte auf dieselbe Piste fahren, aber du dürfte nicht in demselben Gondel. Und auch, es gab verschiedene Schlange für den Gondel oder Sessellift für Damen und eine andere Schlange für Männer.
Tatsächlich, hast du das in einem anderen Land auch noch erlebt, diese strikte Trennung nach den Geschlechtern?
Nein. Nein, I mean, ich bin, wie gesagt, in mehrere Muslimländer auch. I mean, so wie Kaschmir ist Muslim, aber der Iran wegen die politische Ding ist sehr streng.
Es gibt auch noch ein anderes Land, das man jetzt allein auch schon aus politischen Gründen nicht unbedingt mit Skifahren verbinden würde. Und auch die große Frage ist, wie kommt man überhaupt in dieses Land hinein? Du warst dort, du warst tatsächlich in Nordkorea Skifahren.
Ja, und das war auch ein super interessantes Erlebnis, außerdem ganz verschieden von Iran. Teilweise, weil da ist noch mehr streng und man hat wirklich wenig Möglichkeiten, Freiheit, so Leute frei kennenzulernen.
Wie bist du überhaupt zuerst einmal in das Land hineingekommen?
Ja, das ist sehr leicht. Und das ist auch, es gibt so viele Missinformationen hier im Westen, finde ich, über Nordkorea. So, Nordkorea genau zu erklären, ich war da vor 4-5 Jahren. Und dann war es gerade vielleicht die erste Jahr, dass das oder das zweite Jahr, dass das einfach offen war, für Fremden dort zu kommen. Das heißt, das war ungefähr gleich wie China war 1979. Ich war in China zum ersten Mal 1979 und da war es auch, du könntest nur als Tourist mit die offizielle chinesische und jetzt nordkoreische Reisebüro dort reinfahren. Es war mit diesem Reisebüro wirklich ziemlich teuer, wobei, wenn du dürfte rein ohne diese Reisebüro, wird das gar nichts kosten, weil alles ist so billig, die Leute haben wenig Geld.
Also das wurde organisiert für dich, aber was wusstest du davor schon, wo kann man in Nordkorea Skifahren und wie kann man dort Skifahren?
Ja, so der Kim Jong-un, der
Diktator,
ja, der hat in der Schweiz in einer Internatsschule studiert. So, der hat schon westliche Beeinflussen und hat sicher von der Schweiz gesehen, aha, Skifahren, cool. Weiß nicht, ob er, ich meine, er ist ein bisschen dick, weiß nicht, ob er gut Skifahren kann. Aber das war seine Initiative, wir bauen ein Skigebiet. Und die haben dann eine Gondelbahn, das vorher im Ischgl war, gekauft, und aber durch dritte Hand. Ja, das war verkauft von, das war sowieso ein Lift, was so ersetzt sein im Ischgl. Und dann hat irgendeine Mittelmann das gekauft und haben dann der nach China verkauft und dann China hat das.
Also Ischgl ist mittlerweile weltweit bekannt, sogar auch in Nordkorea.
Ja, und es ist lustig, weil auf dem Lift, es steht noch immer Ischgl drauf.
Jimmy Patterson, um nochmal über das Skifahren in Nordkorea zu sprechen, hast du dich da eigentlich frei bewegen können oder war da immer ein Begleiter dabei, der geschaut hat, wo du hinfährst, mit wem du sprichst?
Ja, es war immer, wir haben drei Begleiter gehabt und die waren ja Guides, aber eher so Wächter, das zu sehen, dass wir wirklich nur... Wir sollten eigentlich nicht normale Nordkoreaner treffen und wir waren in einem Hotel, wo nur Ausländer...
Also du hast schon zu spüren bekommen, dass du da jetzt in einer Diktatur zu Gast bist.
Sicher, sicher. Aber trotz alles, es war mehr, es hat mich imponiert, es war mehr Freiheit, als was ich gedacht habe. Zuerst, du hast ursprünglich gefragt, ja, wie kommst du da rein? I mean, viel leichter ein Visum zu kommen, als nach Amerika ein Visum zu kommen. I mean, einfach, wir sind online und Name und Passnummer und ungefähr alles und dann ist erledigt. Und wir haben einen Film gemacht und wir haben gedacht, okay, kann man das wirklich, wir haben einen Dokumentärfilm gemacht, was war im Prinzip über Skifahren in Nordkorea, aber war sicher noch mehr über was wir haben erlebt, politisch und alles. Und wir haben gefragt, okay, was dürfen wir reinbringen? Wir möchten nicht, dass wir kommen zu Grenzen und die sehen ja Kamera, dann kannst du nicht haben und hier Mikrofon.
Und ihr werdet verhaftet.
Ja, ja. Und wir haben die haben gesagt, okay, was willst du reinbringen? Und haben alle Ausrüstung gelistet und ja, das okay, alles okay. Unsere Länder sind politische Feinde, aber wir sind alle Menschen und heißt nicht, dass wir Feinde sind oder wir.
Jimmy, du hast über 70 Länder dieser Erde mit deinen Skien kennengelernt. Gibt es so etwas wie die gefährlichste Abfahrt der Welt für dich?
Oh. Well, eine der gefährlichsten ist in Innsbruck, der Karine ist offiziell eine Piste, obwohl es ist zu steil zum Präparieren, aber es markiert als eine Piste, es ist sicher 45 Grad oben und ein Freund von mir, der mit mir dort hat mir das gezeigt, hat gesagt, ja, sind einige Leute hier gestorben, wenn du oben fällst und so, das ist sicher eine gefährliche Piste.
Das heißt, man muss gar nicht so weit wegfahren, um sich in Gefahr zu begeben.
Ja.
Wie sieht es mit den Liftanlagen aus? Du hast ja viele verschiedene Liftanlagen auf der ganzen Welt kennengelernt. Gab es da ein paar, wo du kurz überlegt hast, sollst du da jetzt wirklich einsteigen? Ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, in meiner Kindheit Obertauern, Gamsleiten 2, ein furchtbar steiler Schlepplift damals, das war so unsere Challenge. Was war deine Challenge?
Das ist eine gute Frage. Ich finde sowas sehr interessant, weil ich schon so alt bin, dass natürlich, als ich angefangen zu Skifahren habe in Amerika, so haben sehr, die meist avancierte Lifte damals waren Doppelsessellift und sind viele Einzelsessellifte. Und ich finde das schön, diese alte Lifte und besonders, wenn es ein bisschen eine komische Lifte von Ausland, was man, so wie du sagst, nie sowas vorher gesehen hat. In Chile, in Portillo, gibt eine Lifte, ich glaube, das ist die einzige Stelle in der Welt und die haben zwei dort und du sprichst von einem Schlepplift, das geht sehr steil. So, das ist nicht ein Schlepplift, es ist es ist für 5 Personen oder 6. Und du weißt, es gibt auch so, in Frankreich gibt es oft diese Pommerlift, wo du hast ein Teller zwischen deine Beine.
Oder für Skianfänger gibt es bei uns auch diese Tellerlifte.
Ja, du hast eine Teller zwischen die Beine und fast allein. Aber hier war 5 solche Teller zusammen auf einen Stock. Der Stock ist horizontal. Und du kannst vorstellen, von diesen 5 Leuten, wenn eine nicht schafft, dann alle 5 sind alle auseinander.
Also Teambuilding macht da einen ganz neuen Sinn.
Und wenn du oben kommst und du sollst raussteigen, das ist wirklich schwierig, weil wenn du ein Schlepplift und du sind zwei, so der eine fährt links und der andere fährt rechts, aber wenn du fünf sind, wie man das macht, ist auch kompliziert. Und dann in Kirgisistan, da war so ein, sag mal, normaler Tellerlift, was du nimmst zwischen die Beine, aber war nicht so gut gebaut irgendwie. So, du nimmst zwischen die Beine, aber dann plötzlich, die Kabel war nicht lang genug und dann es hebt dich in die Luft und du sitzt da so mit deinen Beinen eng zusammen und weiß nicht, was du tun sollst. Manchmal vielleicht kommst du wieder runter und dann wieder in die Luft. Und wenn du Pech hast, es könnte auch umdrehen, dass du fast mit Rücken oben. Also
manchmal war die Herausforderung, auf den Berg hinaufzukommen, größer als wieder hinunter. Der Autor und Skijournalist Jimmy Patterson ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Du warst eine Zeit lang auch als Musiker unterwegs. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde nach neun noch weiterreden. Aber vorab schon mal einen Song von dir hören, den du selbst komponiert und getextet hast. Jimmy Patterson und Dolce Vita.
I remember back in school before I became of age, working every day toward my parents' goal. Well, I never broke no rules, I just followed page by page, a straight A model student with nothing for a soul. Living life.
Radio Salzburg Café zu Gast ist heute der Ski-Bam oder man kann ihn auch als Skinomaden bezeichnen, Jimmy Patterson. Wenn du unterwegs warst, hast du aber nicht nur deine Ski mitgehabt, sondern immer auch deine Gitarre.
Das stimmt. Ich bin seit 14 habe ich angefangen, Gitarre zu lernen und habe ich immer gern gesungen.
Ist das auch die Möglichkeit, leichter mit den Menschen in Kontakt zu kommen?
Sicher, besonders in die Länder, wo die Musik, weißt du, ist internationale Sprache und kann man leicht Freunde machen und das habe ich sehr viel, ich habe viel Spaß gehabt, aber die Leute haben auch viel Spaß gehabt und man trifft andere Leute, die sind auch Musiker und plötzlich hat da jemand von Armenien mit der Seeharmonika oder je nachdem und man kann den ganzen Abend dem lokalen Schnaps trinken und zusammen spielen und lachen und man versteht einander.
Es gibt auch Musikaufnahmen von dir, das heißt, du hast das auch ganz professionell aufgenommen?
Ja, als ich vielleicht 20 war oder 21, habe ich angefangen, auch quasi professionell zum spielen, aber es hat mir sehr gut gefallen als Straßenmusiker. Ich habe oft auch im Lokale, in Bars oder Restaurants gespielt, aber wegen der Freiheit habe ich sehr gern auf die Straße zum Singen. Und von 75 bis 85 habe ich fast jeden Sommer meine Geld verdient als Straßensänger, weil damals habe ich dann immer wieder in Österreich den Winter verbracht und im Alpen. Und da habe ich natürlich, da habe ich nach zwei Winter oder zweieinhalb als Skilehrer, dann habe ich angefangen eher zum Singen in die Skigebiete. Entweder für dem Restaurant oder manchmal für die Reisebüros, für einen Fondue-Abend oder Rudelabend war ich Unterhalter. Und dann, wenn der Saison Schluss war, dann bin ich oft mit dem letzten Reisebüro nach Schweden oder nach Norwegen und da am nächsten Tag fange ich an, im Frühling auf die Straße zum Singen. Und das war so lustig, weil man könnte selber entscheiden, oh, heute ist ein schöner Tag, ich gehe zum Strand, heute ist genau richtig, ein bisschen grau, die Leute werden handeln und dann gehe ich auf die Hauptstraße, die Gehstraße da in Oslo oder Stockholm und singen ein paar Stunden.
Und du singst jetzt auch für unsere Hörer?
Ja, singen ist, ich habe so ein sehr fantastisches Leben gehabt, dass ich könnte mit so vielen von meinen Hobbys arbeiten, mit Skifahren, mit Fotografie, mit Schreiben, ist auch ein Hobby eigentlich, und mit Singen. Aber die letzten Jahre singe ich hauptsächlich mit meinem Sohn zusammen. Wir haben ein Band, heißt Father and Son Band. Und er ist jetzt 31 und wir haben auch so eine super Saxophonist und der spielt Schlagzeug und Bass. Und wir machen jedes Jahr normalerweise ungefähr einen Monat in Österreich, eine Tournee.
Diese Tournee musste wegen Corona diesmal verschoben werden, aber im Radio gibt es euch natürlich die Father and Son Band und Good Time Girl.
But not take seriously. Never fall in love with a good time girl if you want your sanity. 'Cause a good time girl will stay a good time girl, and that's all she'll ever be. That's all she'll ever be. Let's drink to the good times girl. I won't ask more. We'll be right back.
'cause I've been that kind of a man. You're the kind to have a good time with, but don't let it get out of hand. Never fall in love with a good time girl, my head keeps telling me, but my head and heart are so far apart, they're out of harmony, they're out of harmony. Let's drink to the good time girl who's got me so to stay, my head says run away, and I don't know what to do. No, I don't know what to do. Well, I've been playing this game for quite some years, and I've been some kind of a whore. I've been with tramps and gypsies and teenage queens and the innocent girl next door. Our city sophisticates and southern bells, but I never best of me, yeah, you got the best of me.
Der Autor und Skijournalist Jimmy Patterson ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Jimmy, du verbringst den Winter meistens in Salzburg im Glemmtal. Die restliche Zeit des Jahres, wenn du nicht gerade unterwegs bist, lebst du im Salzkammergut.
Ich habe ein Haus in Altaussee, das alte Familienhaus. Weil wir kommen auch, ich habe dir schon erzählt.
Deine Mutter ist Österreicherin?
Ja, habe ich schon.
Und dein Großonkel ist einer der berühmtesten Kletterer Österreichs gewesen, quasi der geistige Vater aller Freikletterer, Paul Preuß.
Ja, ja, ja. So, I mean, wir haben also diese Skifahren in Familie, Tradition und Bergen durch Paul Preuß und meine Mutter als erste kalifornische Skilehrerin. Aber auch Musik, weil mein Urgroßvater, der war Klavierlehrer, der war in Wien ein Kollege von Brahms und was ich weiß. Und der hat dann damals gedacht, im Salzkammergut dann den Sommer zu verbringen für die...
Die Sommerfrische, die berühmte.
Ja, für die reichere Leute. Und er hat gemeint, ich kann nicht den ganzen Sommer ohne Arbeit sein. Und seine Kunden, das waren oft vielleicht die Kinder von dieser Familie, und die waren alle im Salzkammergut. Er hat gedacht, ja, ich muss auch ein Häusel im Salzkammergut kaufen, dass ich kann meine Kunden bedienen. Und das ist das Haus, wo ich jetzt lebe. Aber so, ich meine, er war auch Musiker. Und so, das ist schön, dass beide die Musiktradition und die Skitradition gehen weiter. Und bin sehr froh, dass ich kann das Musik mit meinem Sohn machen, der ist ein super Musiker.
Wie hat sich dein Leben eigentlich mit einem ganz normalen Familienleben verbinden lassen?
Ja, man muss sagen, dass es war nicht ein ganz normales Familienleben.
Du dankst in deinem Buch ja auch deinen langjährigen Lebensgefährtinnen dafür, dass sie so viel Geduld hatten mit dir.
Ja, es gibt einige Lebensgefährtin, die haben mit mir eine Zeit ausgehalten, die Mutter, mein Sohn war geduldig bis ein gewiss Grenz und dann war es aus und dann war ich acht Jahre zusammen mit einer Freundin nach dem und jetzt bin ich schon 20 Jahre zusammen mit einer Lebensgefährtin aus Finnland.
Du schilderst ja auch im Buch, das habe ich sehr lustig gefunden, du hast die Frauen in deinem Leben auch immer im Schnee getestet, im Sinne von, wie gut konnten sie Skifahren und wie gut haben sie sich von dir etwas beibringen lassen?
Natürlich, ich werde nie eine Frau, ein Mann, eine Freundschaft ist eine Freundschaft und es ist wurscht, ob die können Skifahren oder nicht. Aber natürlich für eine Lebensgefährtin, es wird für ihr wirklich langweilig sein, wenn sie nicht Skifahren könnte und mit mir wäre. Es ist anders, ich kenne viele Paar, wobei die Frau ist nicht Ski interessiert und der Mann fährt eine Woche oder vielleicht dazu sogar zwei mit seinen Freunden und ja. Sie toleriert das und akzeptiert das. Aber wenn ich 4 Monate immer oder 3 bis 4 Monate jedes Jahr Ski fahre, das wird man nicht gut aushalten, wenn man nie dabei ist.
Jimmy Patterson, Skifahren bedeutet für dich alles. Du hast dir zum Ziel gesetzt, so viele Skigebiete wie möglich kennenzulernen, über 75 Länder hast du bisher auf Skien besucht. Ein Leben für die zwei Bretteln. Wie würdest du denn das Gefühl auf Skien beschreiben?
So, ich liebe Tiefschneefahren. Das ist so ein besonderes Freiheitsgefühl. Aber ich habe auch sehr gern, heutzutage, du weißt, das Skifahren hat sich so viel geändert während den Jahren. Und in den 70er Jahren, wenn du an die Piste bleiben würde, okay, der erste Tag nach einem Schneefall war auch Tiefschnee an der Piste und der zweite Tag war ein bisschen gemischt und nach einer Woche war Puckeln bis zum Knie und nach 10 Tagen war Puckeln bis zum Medien und wenn es 2 Wochen nicht geschneit hast, du Puckeln bis zum Armlöcher oder Hals. Und ja, es gibt Leute, die sicher gern Puckel fahren.
Das heißt, Skifahren in den 70er Jahren war eigentlich anstrengender als heutzutage.
Sicher, sicher. Aber ich könnte das damals schaffen, aber jetzt mit meinen alten Knies bin sehr froh, dass es gibt schöne gewalzte Piste heutzutage, was ich noch ziemlich gut Skifahren kann.
Wie du 1973 als Skilehrer nach Hinterklemm gekommen bist, hast du wahrscheinlich auch noch Parallelschwung und Umsteigschwung gelehrt.
Ja, eigentlich ich habe nicht die Ausbildung und ich habe immer nur 5er-Gruppe oder 4er-Gruppe gehabt. Ich könnte das jemand zeigen, aber ich habe nicht die Gelegenheit. Ich war immer mit den Anfängern.
Also du hast Pizzaschnitte den anderen gelernt.
Ja, genau.
Jimmy, du verbringst auch nach wie vor deine Tage jetzt im Winter im Salzburger Land in den Skigebieten. Mit deinen 71 Jahren ist es wahrscheinlich auch die erste Pandemie, die du miterlebst. Wie geht's dir damit mit den Sicherheitsvorkehrungen und dem Ganzen drumherum?
Das ist ja, natürlich ist das die erste Pandemie, die ich erlebt habe. Das ist fürchterlich zu sehen und wir haben natürlich, wenn das so im Sommer so gut gegangen ist, nach dem schnellen Schluss der Wintersaison letztes Jahr, was war enttäuschend und der Sommer war wieder gut und dann haben wir gedacht, wir haben es geschafft und jetzt ist noch schlimmer wie letzten Winter. die Vorteil für mir ist, dass, ich meine, nie in meinem Leben hat man so gute Pisten gehabt, weil es so wenig Leute sind. So diese Puckeln, was heutzutage jeden Abend gewalzt sind, mit so vielen Leuten, was normalerweise in einem guten Skigebiet gibt, bei 3 Uhr Nachmittag ist nicht mehr so schön zu fahren als 9 Uhr in der Früh. Aber jetzt, 3 Uhr Nachmittag, ist noch immer ziemlich flach und schön an die Pisten. Und sicher, ich kann dich versprechen, dass jeder, die jetzt die Luxus hat, dass die im Skigebiet sind und können jeden Tag Skifahren oder muss nicht jeden Tag, wird dieselbe sagen, dass das ist fantastisch. Ich meine, ich bin vor ein paar Tagen von so die blaue Piste von Schadberg im Saalbach runtergefahren, 7 Kilometer lang. Ich habe nicht eine einzige Person gesehen, mitten im Tag. Das ist vielleicht auch für heute ein bisschen ausnahmsweise. Normalerweise würde ich 5 oder 10 sehen, aber das ist auch wurscht. Ich meine, du kannst ohne Gedanken frei fahren, wie du willst, und das ist herrlich.
Das Radio Salzburg Café, mein Gast ist heute Jimmy Patterson. Wir haben heute so viel über das Skifahren geredet. Du wirst auch in den kommenden Wochen mit den Skiern unterwegs sein, bevorzugt in deiner zweiten Heimat in Saalbach-Hinterglemm. Woran könnte man dich denn eventuell auf der Piste erkennen?
Es ist nicht schwierig, mich zum sehen. Zuerst, ich habe fast immer eine gelbe, so ein neongelbe Anorak, was war geschenkt 1980 zu mir, wenn ich habe ein Event Gitarre gespielt für Koflach. Also es steht Koflach. Koflach war eine super Firma, eine österreichische Firma, was jetzt wahrscheinlich 30 Jahre existiert, nicht mehr. Und ich finde das so lustig, dass mit diesen alten Sachen.
Also ein Amerikaner mit neongelbem Anorak auf der Piste, das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit Jimmy Patterson sein.
Das stimmt.
Hast du Ziele noch? Gibt es noch ein Skigebiet auf dieser Welt, wo du sagst, da möchtest du hin, beziehungsweise vielleicht da möchtest du nochmal hin?
Ja, die meisten Stelle, wo man Skifahren kann, meisten Länder, nicht Stelle. Ich meine, es gibt sicher, du weißt, ich hab dir vorher gesagt, ich bin in 650 Skigebiete Ski gefahren, aber es gibt im Welt vielleicht 6000 Skigebiete. So, ich meine, das werde ich nicht erreichen. Aber Länder, was mich interessiert, hauptsächlich die Länder, wo ich nicht Ski gefahren bin, sind, wo es Probleme mit Krieg oder Terrorismus sind. Und das wäre Syrien, Afghanistan, Algerien, Pakistan, Irak.
Also die fehlen noch auf deiner persönlichen Landkarte.
Ja, aber ich hätte die auch probieren können. Aber ich habe damals, vor diesem Buch fertig war, das zweite Buch, habe ich entscheidet, es gibt genug Gefahr mit Skifahren und ich möchte nicht, dass mein Leben endet mit einem Mine, dass ich explodiere. Und es ist schade, dass diese Kriegen und Unzufriedenheit gibt in verschiedenen Ländern. Aber gewisse Stelle, als ich habe so lange als Journalist gearbeitet, das war oft schwierig zurück zu einer Superstelle, weil ich muss immer neue Material haben. So, einige von den Stellen, ich würde gern wieder nach Iran, ich würde gern wieder nach Kaschmir und ich liebe die Dolomiten, das ist sehr nah, so, da probiere ich immer wieder zu fahren und es gibt sicher Stellen, Dolomiten haben 460 Lifte, das sind sicher einige, was ich noch nicht probiert haben. Ich habe sehr gern Stelle, wo die Landschaft so schön ist, weil ich auch Fotograf bin. Norwegen ist ein wahnsinnig schönes Land, weil es gibt viele Stellen, wo du hast den Fjorden unter und du fährst fast von Bergspitze runter zum Fjord.
Gern. Also ich sehe schon, du hättest noch genügend Pläne. Ich wünsche dir und uns allen, dass Reisen möglichst bald wieder möglich wäre und einstweilen, aber viel Spaß auf den leeren Pisten im Salzburger Land.
Dankeschön, danke.
Jimmy Patterson, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und danke, dass du bei uns warst.
Danke.